Wir machen einfach dort weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Die letzte Zeile war, ich will deine Wunder sehen. Und dann machen wir das einfach in der Predigt weiter. Gott zu loben, Gott zu ehren. Denn im groben Ganzen, denke ich mir, gibt es zwei Arten von Predigten. Die eine, die schaut in der Bibel und zeigt uns, ja, wie Gott einfach gehandelt hat, was er gemacht hat, wo wir daran lernen können für unser Leben. Und das andere, das ist die Ermahnung, ne, wo im Grunde genommen die Liebe das Bindeglied ist in der Ermahnung. Denn nur die Ermahnung, das merken wir ja in unserem eigenen Leben als Kinder, als Ehefrauen, Ehemänner, das bringt oft nicht viel, wenn da die Liebe nicht dabei ist. Und so macht das Gott aber auch, wenn er uns ermahnt. Und Briefe im Neuen Testament sind oft voller Ermahnung, ja, und die brauchen wir auch, aber die Liebe ist das Bindeglied. Aber ich will mich mal heute auf das erste konzentrieren, um zu schauen, was macht denn Gott oder was hat Gott gemacht und was können wir daraus lernen. Genau, und ich habe diese Predigt überschrieben, der Kampf der 300. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, diesen Film 300, computeranimierte Krieger in Griechenland, eine Elitetruppe, ja, ausgebildet bis zum Gehtnichtmehr. Das ist es nicht ganz, aber die Situation, in der wir jetzt schauen wir hier. Entschuldigung, da war schon eins zu weit. Der Grund, warum ist Israel jetzt in der Situation, in der wir jetzt da einsteigen? Ich spanne mal den Bogen etwas weiter. Israel besetzt ja sozusagen das verheißene Land und macht nicht ganz genau das, was Gott eigentlich gesagt hat. Denn es nimmt nicht exakt das Land ein, was es eigentlich einnehmen sollte. Und die Auswirkungen kriegt Israel über viele Jahrhunderte mit, weil sie nicht das genau gemacht haben. Sie haben eben nicht die alten Götter dieses Landes ausgerottet. Und das merken sie immer wieder. Immer wieder gibt es diesen Kult der Anbetung des Baals und der Aschera. Wir lesen das immer wieder. Und es gibt immer so Phasen. Israel besinnt sich auf seinen Gott. Es gibt ja nur den einen Gott, den man lieben, ehren und achten soll. Und keine anderen Götter daneben. Und sie vermasseln es immer wieder. Immer wieder vermasseln sie es und beten den Baal und die Aschera an. Na, nun ist es ja bei Gott nicht so, dass der sofort reagiert. Also heute gesündigt, morgen die Strafe. Es dauert immer eine Weile. Und Israel merkt das aber nach ein paar Jahren eben, dass es immer irgendwie was schief geht. Und Gott reagiert mit Gericht. Und immer von außen. Also es gibt in diesem Fall die Midianiter, die kommen einfach und besetzen das Land über mehrere Jahre. Und die machen das nicht so, dass sie immer da sind, sondern die sind clever, die haben ja auch ihr Alltag, ihr Leben. Die kommen immer dann, wenn es soweit ist, wenn die Ernte sozusagen reif ist, dann kommen die und ernten alles ab, stehlen das Vieh und dann hauen die wieder ab und sind fort. Und die Israeliten sind wieder arm und müssen zusehen, wie sie kommen. Die Israeliten verstecken dann sogar ihre Erträge und ihr Vieh. Aber auch das hilft nicht, weil Gott hat einfach mal dieses Gericht gesprochen und die Israeliten müssen darunter leiden. Aber auch da gibt es schon wieder im Volk Israel eine Art Mechanismus, die merken, okay, es geht uns schlecht. Und was machen wir nun? Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn wir zu Gott schreien, hilft er uns. Und das machen sie auch wieder. Sie schreien zu Gott und Gott erbarmt sich über seinem Volk. Und das ist so eine tolle Eigenschaft eigentlich, die wir auch an unserem Gott haben. Wenn Menschen wirklich mit aufrichtigem Herzen zu ihm beten, ihm die Not bringen, erbarmt er sich. Er erbarmt sich und hilft. Er vergibt. Das ist seine Natur. Er ist so. Er kann nicht anders. Wenn ein Mensch zu ihm kommt und ihm mit aufrichtigem Herzen um Vergebung bittet, um Änderungen in seinem Leben, dann reagiert er. Er vergibt. Und da sind es nicht die vielen Worte, die man vielleicht macht, sondern da kommt es einfach auf das aufrichtige Herz an. Und Israel, wie gesagt, macht das. Und Gott erbarmt sich und erwählt sich einen Mann, um Israel von den Midianitern zu befreien. Und dieser Mann heißt Gideon. Gideon wird durch den Boten Gottes berufen. Und Gideon ist bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber Gott beginnt nicht gleich mit dieser Mega-Aufgabe, ja, gleich mal Israel zu retten oder Deutschland zu retten oder ne, so mal, um das mal in unsere heutige Zeit zu transportieren, sondern er beginnt mit kleineren Schritten. Und auch wenn dich irgendwie ein Ruf erreicht von Gott, dann wird das nicht gleich der Ruf sein nach Gemeindeleiter, Regionalpräsident, Lobpreisleiter. Vielleicht ist es eine Aussicht, die der Gott gibt. Durchaus, kann sein. Aber er beginnt immer mit kleinen Schritten. Und das macht er beim Gideon genauso. Schritt für Schritt. So wie bei Paulus, ne, der auch eine Vision bekommen hat von Gott. Aber Paulus wurde nicht gleich Missionar und ist gleich rumgezogen und hat alles in der Türkei und in Italien und sonst wo, in Spanien, wo er hin wollte. Das hat er nicht gleich missioniert. Nach seiner Bekehrung ist er erst mal ein paar Jahre nach Tarsus und hat dort einfach Schule gehabt. Oder die Jünger, ne, die haben 3 Jahre Lehrzeit gehabt, bevor sie wirklich in ihren Dienst eingesetzt sind. Und deshalb der erste Schritt, den Gideon bekommt, der Auftrag. Da gibt es so ein Altar für den Baal und den soll er sozusagen kaputt machen mit dem Holz und dem Stier soll er hoch auf eine Höhe gehen, einen Altar für den Gott errichten, den Stier opfern. Das Dumme nur daran war, dass es der Altar von seinem Vater war und da hat er sich natürlich ein bisschen gefürchtet, was er da so wie er das da so macht. Und aus dieser Angst heraus hat er das nicht am Tag gemacht, sondern in der Nacht. Hat es gemacht, hat den Stier geopfert. Und wir lesen das dann in der Bibel. Es gab am nächsten Tag richtig Stress, ne, was er denn da gemacht hat. Aber er hat sich durchgesetzt und auch sein Vater hat ihn doch durchaus in Schutz genommen. Aber Gideon selber ist sich nicht so richtig sicher in sich drin, ob er wirklich der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Und das kennt sicherlich auch der eine oder diejenige so von uns. Man bekommt so eine, vielleicht auch eine Anfrage aus der Gemeinde, könntest du dir vorstellen, das vielleicht mitzumachen? Oder Gott redet sogar mit einem selber und sagt, hey, das könnte ich mir gut mit dir vorstellen, das wäre mein Weg mit dir. Und auf einmal merkst du aber in dir, bin ich dem gewachsen? Kann ich das ausfüllen? Ja, andere in der Bibel, da lesen wir, wie soll ich denn das machen? Ich habe keine Ahnung, wie man redet. Ne? Mose, ne? Gott sagt, gut, ich gebe dir deinen Bruder, der kann gut reden. Ne? Aber das kennt man, dass man einfach nicht so von sich überzeugt ist. Und deshalb bittet er Gott um ein ganz konkretes Zeichen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt das bestimmt mit der abgeschorenen Wolle. Ne? Er legt also die Wolle abends hin und es gibt natürlich dort, wenn es schön warm am Tag ist und kalt in der Nacht, gibt es Tau. Und er sagt, also Gott, kein Ding, ich mache das mit dir mit, aber ich will mir da ganz sicher sein. Und wenn du der Meinung bist, dass ich das bin, dann mache das bitte, dass rundherum alles trocken ist, kein Tau, aber die Wolle ist nass. Und ich muss ehrlich sagen, so ein Gott gefällt mir, der lässt sich auf diesen Deal ein und macht das. Gideon schaut den nächsten Tag hin und es ist genau so gekommen, wie er das sich erwünscht hat. Aber er ist sich da trotzdem noch nicht ganz so sicher, weil das könnte ja, was weiß ich, hydrologisch, physikalisch und so. Das kann ja vielleicht bei jedem anderen auch so sein. Ne? Also sagt er sich, ey Gott, prima, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Wir machen das die nächste Nacht umgedreht. Also nächste Nacht, wenn es wieder Tau gibt, machen wir das andersrum. Die Wolle bleibt trocken und rundherum ist alles nass. Und auch das geschieht wieder. Gott lässt sich auch darauf ein. Und nun weiß Gideon, okay, also Gott hat wirklich zu mir geredet, er ist wirklich daran interessiert, dass ich das mache. Und es wäre uns natürlich auch willkommen, ne? Wenn man sowas hätte. Ja, man, was weiß ich, es gibt eine Anfrage in der Gemeinde oder für einen Dienst und auf einmal merkt man, wups, da bin ich aber jetzt aufgeregt, ist das wirklich meine Sache? Und man macht so einen Deal mit dem Herrn und dann klappt das auch noch. Ne? Das erleben nicht alle so deutlich wie der Gideon. Aber die Frage ist natürlich, hast du gelernt in deinem Glaubensleben, Gottes Stimme zu hören? Das ist viel wichtiger. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Aber hört man denn über in den ganzen Tumult und über den ganzen Stimmen, die es so gibt, wirklich Gottes Stimme heraus? Hat man das denn selber persönlich? Also nicht, es ist völlig schnuppe, ob man weiß, wie der andere Gottes Stimme hört. Das ist toll, wenn man das weiß. Es ist wichtig, dass du weißt, wie Gott mit dir redet. Denn dann kannst du rausfiltern, ja, wenn du hörst, was Gottes Stimme ist, kannst du ja auch genau unterscheiden, das ist nicht Gottes Stimme. Und dann kannst du dir in vielen Sachen viel sicherer sein, was du in deinem Leben tun solltest. Auch für die Vorbereitung dieser Predigt, ja, da habe ich dann mal so meinen inneren Zeitplan durchgeguckt. Ich wusste noch nicht, um was es geht. Und dann, ja, der ganz normale tägliche Wahnsinn, den ihr auch kennt. Den Tag das, Freitag keine Zeit. Also ich wusste irgendwann, man muss sich mit der Predigt fertig sein. Und ich wusste noch nicht, um was es geht. Ja. Und dann auf Arbeit, so während meiner Arbeit, auf einmal sprang das hier oben an. Ich weiß nicht, ob das so Leute kennen. Und auf einmal hatte ich in meinem Kopf das Konzept. Und ich wusste, das machst du so und so und so. Aber ich konnte gerade in dem Moment nicht aufhören mit Arbeiten. Und da habe ich gebetet, bitte lass es mir das einfallen, also das nicht vergessen. Und wo ich dann einen kurzen Moment hatte, Zettel genommen und Schmierzettel und das ganze Konzept. Und dann ist es natürlich meine Sache, das auch auszuarbeiten. Ja, aber das ist ja zweitrangig. Das Wichtige ist ja zu wissen, wirklich von Gott her zu wissen, das ist dran. Oder letzten Sonntag sind wir einfach so spazieren gegangen. Ne? Das war schönes Wetter. Dann Rochlitzer Berg, so über unten die Muldebrücke, über Wechselburg zurück. Ja? Und dann haben wir eine Pause gemacht an so einer Hütte. War alles schick, wir wollten wieder los. Haben wir gedacht, ach naja, das sieht doch schon ganz komisch aus. Aber wir wollen in die Richtung, da sind nur so ein paar kurze Regenschwaden. Das ist kein Problem. Und nach 50 Metern dachte ich mir, okay, die hinter den Regenschwaden, das ist aber immer noch recht grau. Und dann sah ich die nächste Hütte und ich wusste mit einmal, wir müssen uns jetzt beeilen, um zu dieser Hütte zu kommen. Das ist interessant, ich wusste es einfach. Ich habe mir da nicht von meinem Kopf her Gedanken gemacht, was wäre, wenn. Und habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir müssen uns jetzt beeilen. Und wir sind wirklich an diese Hütte gekommen und es ging los. Und vor der Hütte war noch ein Baum. Da haben wir den ganzen Regen nicht abgekriegt. Wir waren ja alleine, da sind wir so auf den Tisch geklettert unter das Dach und wir sind trocken geblieben. Aber das einfach zu wissen, also so eine Sicherheit zu haben, das ist jetzt der Plan, so geht's weiter. Und das hatte eben Gideon. Gideon wusste, was er als nächstes machen wird. Und Gideon wusste, jetzt geht's in die Schlacht. Gott hat beschlossen, die Midianiter zu bekämpfen. Die waren natürlich zwischendurch angekommen. Schlappe 120.000 Leute sind da auf einmal in der Ebene gewesen und Gideon hat gedacht, na gut, dann rufst du jetzt erstmal alle wehrpflichtigen Israeliten zum Kampf und das hat er auch gemacht. Israel hat Gideon als Führer anerkannt. Gideon hat gerufen und es kamen 32.000 Leute. Okay, ein Viertel von denen, was die anderen so an Streitmacht haben, kann man machen, muss man aber nicht. Ja? Also ist schon ein komisches Verhältnis. Und Gott, und da steht hier ein schönes Wort bei mir, minimiert, also er maximiert nicht die Kämpfer. Er minimiert die Kämpfer. Und ich habe mir auch gedacht, warum, aber es steht ja auch im Text, Richter 6, 7, 8, kann man das nachlesen in den Kapiteln. Und im Grunde genommen müssten ja noch viel mehr, also unser logisches Denken, es müssten noch viel mehr dazukommen, gegen 120.000 Leute zu kämpfen. Aber Gott sagt, nee, das sind mir zu viel, das ist viel zu viel Volk. das bei dir ist. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Interessanter Satz. Gott minimiert aus diesem Grund. Israel könnte sich rühmen, sie hätten es selber geschafft, gegen die Midianiter zu kämpfen. Aber wenn ich sage, ich kämpfe, dann ist es meine Ehre, die mir zuteil werden muss. Und das kennen wir auch von uns, wie schnell wir dabei sind, so für Gelungenes, uns mal so auf die Schulter zu klopfen. Nicht äußerlich, ist klar, aber innerlich. So, hast du gut gemacht. Ne? Lobpreiszeit war heute gut. Ne? Vielen Dank für euch, ihr habt einen wunderbaren Job gemacht und uns wirklich in die Anwesenheit Gottes geholfen. Ja? Es ist ja nicht, ihr seid nicht dafür verantwortlich, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, aber ihr helft uns. Es war gut. Aber wir kennen das von uns, wie schnell wir manchmal so dabei sind, uns auf die eigene Schulter zu klopfen. Wodurch minimiert Gott denn die 32.000? Was sind denn die Auswahlkriterien? Und es sind keine militärischen. Militärische Auswahlkriterien wären 22 bis 27, ne? Er kennt alle Waffensysteme, Fitnessstudio, ne? Und nicht unter 100 Kilo, ne? Und weiß nicht, was man da denken könnte. Gott sagt, wer Angst hat, darf nach Hause gehen. Ja. Ich denke mal, das ist in jeder Armee, also vielleicht nicht bei einer Freiwilligen, aber bei jeder Armee ein weit verbreitetes Gefühl, ja, dass man Angst hat. Und Gott sagt, das ist nicht schlimm, geht nach Hause. Da gingen 22.000 Leute nach Hause. Zwei Drittel dieser Menschen, die gekommen sind, hatten Angst vor dem Kampf. Denn die hatten ja auch die Erfahrung gehabt der letzten Jahre, wie die Midianiter mit ihnen umgegangen sind. Also das ist ja nicht bloß so eine Momentaufnahme, das gibt ja immer überall eine Vorgeschichte. 22.000 gehen nach Hause und 10.000 bleiben übrig. Und ich möchte nicht wissen, was sich langsam so der Gideon gedacht hat, was er denn mit dieser großen Aufgabe, Israel zu befreien, denn auch so machen soll. Und Gideon, Gott sagt, führe die 10.000 an eine Quelle, ans Wasser. Und dort sollten sie trinken. Und es bildeten sich im Groben und Ganzen zwei Gruppen heraus von diesen 10.000 Leuten. Die einen haben sich hingekniet und mit der Hand Wasser geschöpft und getrunken. Und die andere Gruppe hat sich auch hingekniet und hat mit der Zunge, wie so ein Hund, wie so eine Katze, das Wasser geschleckt. 9.700 Menschen, Kämpfer, haben sich hingekniet und mit der Hand getrunken und 300 haben so das Wasser geschleckt. Und die 300, die kann niemand gebrauchen, die hat er gleich heimgeschickt. Nee, die 9.700 hat er nach Hause geschickt. Es blieben 300 übrig. Und in dem Moment, wenn ich der Gideon gewesen wäre, hätte ich gesagt, und tschüss, das kannst du alleine machen. Ich kämpfe nicht mit 300 Leuten gegen 120.000. Das kannst du vergessen. Und normalerweise müssten jetzt die 300, ne, die müssten jetzt von vorne bis hinten ausgestattet werden mit allen modernsten Kampfsystemen. Das müssten die Muskelpakete sein, die Schmerzresistenten, die Durchgeimpften, ja, die alles schaffen. Ja. Die müssten ausgestattet werden mit allen neuesten Waffensystemen, die speziellen Vernichtungswaffen, zum Beispiel irgend so ein Virus, das die Kamele bei den Midianitern alle verrecken. Das müssten die alles haben, die müssten das irgendwie reinstreuen, reinbomben. Ja, geächtete Splitterbomben, ja, irgendwelche Kampfdrohnen, ja, 300 gegen 120.000, das muss doch effektiv werden. Das, die haben doch gar keine Chance. Israel hätte schnell mal den Militäretat auf 100 Millionen erhöhen können, um die Armee technisch voll auszurüsten. Die vergangenen Fehler der vergangenen Jahre ausmerzen. Pustekuchen, nichts da. Alles, was sie bekommen, sind Verpflegung, Fackeln, Tonkrüge, Posaunen. Und wenn Gott wirklich an der Stelle nicht eingegriffen hätte, wäre der Gideon definitiv gegangen. Aber Gott sagt, Gideon, ich will dir was zeigen. Denn Gott hat den Plan und Gideon ist ein Teil dieses Plans und Gott zeigt ihm jetzt den Plan. Und Gott schickt Gideon in das medianitische Lager. Also ist es langsam Abend geworden. Jetzt wird es richtig konkret auf einen Tag, eine Nacht. Es ist langsam Abend geworden. Gideon hat also diese ganze Prozedur mit dieser Minimierung seines Heers durchlebt. Und Gott sagt, du pass mal auf, ich schicke dich jetzt in das Lager. Und das will ich euch mal vorlesen. Das steht im Richter 7, Vers 13, 14. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach. Also er ist jetzt sozusagen schon in dem feindlichen Lager der Midianiter und hört, also hat sich da sowieso rangepirscht, niemand hat ihn erkannt und hört das nun, was die sagen. Siehe, ich habe geträumt. Ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter und es kam an das Zelt, schieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joaschs, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hand gegeben mit dem ganzen Heerlager. Interessant. Und der Vers 15 dazu, als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israel. Und ab diesem Moment sagt er den Israeliten, was sie jetzt machen sollen mit den Tonkrügen, mit den Posaunen. Und das ist militärstrategisch ein totaler Witz, was jetzt kommt, ja, muss man so sagen. Also ich denke, bei irgendeiner Militärhochschule oder so würden die den Fall nicht behandeln, weil das so absurd ist. Aber diese 300 Leute teilt der Gideon in drei Gruppen. Die 100 bleiben bei ihm, 200 verteilt er oben auf den Bergen. Wir waren in Israel, im Norden von Israel und haben das mal erlebt. Wir waren im Tal und abends waren oben in den Ortschaften die Lichter an. Und da war oben rundherum überall Licht. Ja, das Bild hat sich so bei mir eingeprägt und so muss das auch für die gewesen sein. Also die verteilen sich oben. Und Gideon sagt, ihr macht alle das, was ich mache. Sie bliesen die Posaunen, zerschlugen die Tonkrüge, zündeten die Fackeln an, hielten sie in ihrer linken Hand. In der rechten Hand hielten sie die Posaunen, bliesen sie und riefen zwischendurch, hier Schwert des Herrn und Gideons. Und die zwei Gruppen auf den Hügeln oben machten es ihnen gleich. Und jeder blieb an seiner Stelle stehen. Das war alles. Mehr haben die nicht gemacht. Da brauche ich auch nicht 32.000. Ne? Da hat er vielleicht gar nicht so viele Tonkriege gehabt. Ich weiß es nicht. Aber was passiert? Es heißt, es war die zweite Nachtwache, also ungefähr so um 22 Uhr. Ne? Die Leute haben sich wahrscheinlich in dem Lager gerade hingelegt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn du dich 22 Uhr hinlegst und halb elf, ja, geht auf einmal irgendwas los in deiner Wohnung. Na, der Rauchmelder geht an oder irgendwas. Ja. Da bist du total durcheinander. Da hast du keinen Plan. Ne? Da musst du dich erstmal sortieren. Und ich denke, im Lager ging es ganz genauso. Da war auf einmal dieser Riesenkrach. Dann sind die aufgeschreckt, haben diese Leute oben gesehen. Es ist Nacht, die wissen ja überhaupt gar nicht, wie viele Leute da sind. Ja. Und es entsteht auf einmal ein totales Chaos in diesem Lager. Keiner weiß, was los ist. Keine Befehlsstruktur funktioniert mehr, nichts. Und die fangen auf einmal an zu kämpfen. Gegen sich selbst. Warum auch immer, es ist passiert. Und die bekämpfen sich einfach. Und das zieht sich wahrscheinlich so bis in den nächsten Morgen, wenn es hell ist. Und die fliehen dann auch noch, die Midianiter. Und Gideon spricht dann auch noch zu den anderen, die noch in den anderen Völkern rundherum sind, los, verfolgt die jetzt und macht die platt. Und das passiert alles und von diesen 120.000 bleiben 15.000 übrig. Das ist der Hammer. Das ist für mich einfach der Hammer. Ja. Und danach, nach dieser ganzen, es geht noch ein kleines Stückchen weiter, aber als die ganze Aktion abgeschlossen ist, hatte Israel 40 Jahre Frieden. Und Gideon hat sozusagen seine Aufgabe erfüllt. Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Was machen die Israeliten danach? Großen Sieg gehabt, toll. Jetzt merken sie, da ist ein Mann, da ist ein Mann Gottes. Und sie wollen den natürlich gleich mal zum König machen. Durchaus auch ein nachvollziehbarer Schritt, aber Gideon sagt, nee, das ist nicht Gottes Plan gewesen, ne, für mich. Ne? Ich bin der Mensch gewesen, der jetzt in der Situation geholfen hat, aber ich bin nicht dazu gekommen, um noch diesen menschlichen Titel oder vielleicht diese Ehre noch einzuheimsen. Das bin ich nicht. Und Gideon lehnt wirklich das ab, weil es auch wirklich auch dafür eigentlich gar keinen Grund gibt für ihn. Aber er macht eine Sache und die ist auch sehr interessant. Er lässt sich von der Beute Goldringe geben. Also die haben in diesen ganzen Midianitern, das waren also wie, sagen wir mal, eine Art Araber, wird in der Bibel gesagt, die hatten Goldringe. Und die haben die natürlich auch als Beute genommen. Und er lässt sich von dieser Beute Goldringe geben. Und von diesem Gold lässt er sich ein Ephod machen. Das taucht auch ab und zu mal im Alten Testament auf. Ich habe das mal nachgelesen. Ein Ephod ist ein Priestergewand, ein sehr kunstvoll besticktes. Das wird also im 2. Mose 28, 6 wird das beschrieben. Und Gideon gehörte nicht zum Stamm der Leviten und auch nicht zur Sippe Aarons. Also der brauchte eigentlich gar kein Priestergewand. Und trotzdem lässt er sich eins machen. Und warum er das macht, da können wir leider nicht nachlesen. Das steht halt nur so da. Wie viele Dinge in der Bibel einfach oft nur so dastehen und wir müssen halt gucken, rausfinden, warum verhalten sich Menschen so, warum geschehen Dinge manchmal so. Und dieser Ephod, den stellt er dann zu Hause auf und das ist wie so ein Hausgott für ihn. Und Israel oder viele Israeliten kommen dorthin und betreiben dort sozusagen Abgötterei. Also beten nicht mehr Gott an, sondern kommen dorthin, um zu beten. Und das wurde Gideon eben zum Fallstrick. Es menschelt eben, das ist nun mal das Problem. Auf der einen Seite lehnt Gideon ganz klar ab, so eine Art menschliche Ehre. Auf der anderen Seite sucht er sie trotzdem. Abgespeckt, nicht so vielleicht offensichtlich. Aber trotzdem da. Und meine, wem schadet das schon so ein bisschen menschliche Anerkennung? Das tut doch auch gut, ne? Wenn man sich einen Platz in der Gesellschaft erarbeitet hat oder auch in der Gemeinde erarbeitet hat, auf geleistetes Stolz ist. Oder dann, wenn es noch schlimmer wird, Anerkennung einfordert. Und Gideon macht aber leider auch den gleichen Fehler wie sein Vater, denn sein Vater hatte ja auch sich so einen Altar gebaut zu Hause zum persönlichen Anbeten. Und wenn ich so, und deshalb gefiel mir das heute alles, was ihr so gesagt habt, zur Gottes Ehre und wie man auch manchmal aushalten muss in Situationen und so. Ich habe in diesem Ganzen, was ich euch jetzt erzählt habe, die Punkte, die können wir jetzt eigentlich im Grunde komplett auch selber für unser Leben durchgehen. Sie sind genauso wichtig für unser Leben. Es gibt halt in unserem Leben immer irgendwo einen Grund, wo wir sagen, das ist nicht so gut gelaufen. Oder da, ich habe letztes Mal mit jemandem gesprochen, das ist manchmal wie so eine, mit so einer Weiche im Leben. Da gibt es so einen kurzen Ruck im Leben und du kriegst gar nicht so richtig mit, was passiert ist. Und du fährst immer noch wie vorher genau in dieselbe Richtung. Und du hast gar nicht gemerkt, dass du auf dem Nebengleis gelandet bist. Durch die Weiche. Durch den Ruck. Und nach 10 oder 15 Kilometern merkst du auf einmal, dass die beiden Stränge auseinandergehen. Und du bist nicht mehr auf der Linie, wo du eigentlich hin wolltest. Das passiert. Ja, wir haben mal so eine schöne Karte gekriegt. Das Leben ruckelt manchmal, wenn es in den nächsten Gang schaltet. Ja, es gibt im Leben so Übergänge, da muss man sich neu finden. Ne? Wenn dann die Kinder geboren werden. Vorher konnte man tun und lassen, was man wollte. Und auf einmal, man will das sicherlich, ne? Aber auf einmal geht es nicht mehr so. Ne? Dann hat man kleine Kinder und dann kann man nur noch tun und lassen, was man will. In einer gewissen, aber wenn sie in die Schule kommen, gibt es eine ganz andere Struktur. Ja? Wenn man dann auf einmal keine Kinder mehr zu Hause hat, ja, da schaltet das Leben nochmal in den nächsten Gang. Und dann muss man wieder schauen, hey, was machen wir denn jetzt mit unserer Zeit? Wir haben viel investiert in die Kinder, auch viel Zeit, wir waren immer da und nun fällt das weg. Ja. Oder man wird Rentner, ja, und hat so nach einem Vierteljahr alles abgearbeitet, was man schon immer machen wollte und noch nie Zeit hatte. Und dann, das ist manchmal so. Aber wir kennen das. Und wenn Gott beruft und Leute sucht, die für ihn da sind, ja, da geht es uns so wie dem Gideon, wo wir manchmal Zweifel haben, wo wir denken, Mensch, bin ich die Richtige, bin ich der Richtige für die Aufgabe? Bin ich dem gewachsen? Kann ich das ausfüllen? Aber Gott hat damit gar kein Problem. Er hat auch damit kein Problem, wenn du sagst, ich habe Angst. Ich habe vielleicht Angst, ja, auf, nicht mal nur vor der Arbeit, sondern generell, was in Zukunft passiert. Gott hat kein Problem, wenn wir, sagen wir, mangelndes Zutrauen in uns haben. Gott hat selbst damit kein Problem, wenn unser Selbstwertgefühl nicht so top ist. Aber Falk hat es heute schon gesagt, es kommt auf unser Herz an und auf unsere Ehrlichkeit. Wenn du Gott sagst, dass du Angst hast, wenn du Gott sagst, ich fühle mich nicht dazu in der Lage, dann ist das richtig. Dann darfst du das machen. Und das bestraft auch Gott überhaupt nicht, wenn du ehrlich bist. Denn dann kann er was mit dir weitergehen. Dann merkt er, dass du das nicht ablehnst, sondern dass du mitmachen willst, aber sagst, ich bin mir nicht sicher. Und dann gibt dir Gott bestimmt, trotz all dieser menschlich völlig nachvollziehbaren Bedenken, die nächsten Schritte, wo du sagst, ich beginne klein, ich wachse darin. Ja. Das merkt ihr ja sicher hier auch in der Gemeinde in euren Aufgaben. Ne? Ihr haut niemanden gleich in irgendeine Position hoch und wundert euch dann, warum er das nicht ausfüllen kann. Ja, hab ich doch gleich gewusst und so. Das macht ja niemand. Ne? Es geht klein los und man guckt, wie er wächst, wie der Mensch sich bewährt. Ja. Das ist ganz klar. Und wir stehen auch in der Gefahr, mit unserem eigenen Ich manchmal konfrontiert zu werden. Ja, das ist also eine nicht zu unterlassende Größe auch in unserem Glaubensleben. Ja, wir sind, obwohl wir alle gerettet sind und obwohl wir Gott lieben und obwohl wir ihn immer anbeten, gibt es immer noch unseren Egoismus, unsere eigenen Vorstellungen. Und diese Dinge decken sich nicht immer mit dem, was Gott in unserem Leben will oder wie Gott die Dinge sieht. Das ist ein durchaus nachvollziehbares Problem. Und auf der anderen Seite darf man das aber auch nicht, wie soll man sagen, vielleicht zu überzubewerten, weil es, wir müssen in gewissen Dingen sicherer werden. Ja, wenn sich hier vorne jemand hinstellt, der noch nie hier vorne gestanden hat und jetzt Gitarre spielen soll, ist das für ihn eine Herausforderung? Das ist doch ganz klar. Ja, und dann zu sagen, ja, du schaffst das so und so nicht, ich habe dich letzte Woche schon mal gehört, dann lass es lieber. Oder, ne? Aber wenn du das zum Beispiel gut gemacht hast, ja, ist es doch nicht falsch, sich darüber zu freuen, dass man was geschafft hat. Das ist doch auch normal. Der nächste Schritt ist eigentlich das Problem. Dann zu sagen, ich schaffe das. Ich schaffe das immer. Ich bin besser als die oder ich kann das schon. Ich bin ja das zweite Mal hier vorne und bin schon so gut wie die anderen. Das sind die Punkte, wo sich das Ich einschleicht und wo wir aufpassen müssen, hey, gib lieber Gott die Ehre und nicht dir. Ja, denn er hat es vollbracht, dass du begabt bist und Musik machen kannst. Nicht nur Gitarre spielen, sondern Musik machen kannst. Und in diesen Punkten müssen wir aufpassen. Und deshalb geht es uns da auch so wie Gideon. Ich denke, Gideon hätte sich mit 32.000 Kämpfern oder mit 56.000 oder wie viel wahrscheinlich auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, du bist ein guter Kriegsherr, du hast es, die Schlacht gut durchgebracht. So, ganz toll, Gideon, wie du das gemacht hast. Ne? Hätte er zu sich selber sagen können. Aber bei den 300 hätten wahrscheinlich alle gelacht und gesagt, Gideon, du bist blöd. Ne? Du hast ja nichts gemacht. Gott hat alles gemacht. Gott hat reduziert, Gott hat das Ding durchgezogen und du warst mein Mittel, das durchzuziehen. Und durch das Vertrauen und seinen Gehorsam, seinen Mut konnte aber Gott das erreichen, was er wollte. Ja, das sind diese beiden Sachen. Denn Gott wollte die Befreiung seines Volkes. Das war sein Ziel und deshalb hat er Gideon gebraucht. Und er wollte Israel wieder Frieden geben. Und auch das ist passiert. Bei allem hin und her. Ja. Amen.